Am Mikrofon ist Michael Langer. Heute zu Gast bei uns im Kölner Zwischentöne-Studio ist der 1948 in Göttingen geborene Journalist und Publizist Reinhard Kahl. Er gilt als profunder Kenner des deutschen Schul- und Bildungswesens, der freilich in Bildungsfragen immer auch über den deutschen Tellerrand hinausgeschaut hat, was wiederum seinen zahlreichen hervorragenden Dokumentarfilmen zugute gekommen sein dürfte. Reinhard Kahl ist nämlich nicht nur, wie erwähnt, Journalist und Publizist, sondern auch preisgekrönter Autor, Regisseur und Produzent von Film-, Fernseh- und Videodokumentationen zum Thema Schule, Bildung und Erziehung. Ein großer, wenn nicht gar sein größter Erfolg ist der erst einige Jahre alte, aber doch schon zum Klassiker gewordene Dokumentarfilm mit dem Titel Treibhäuser der Zukunft, wie in Deutschland Schulen gelingen. Ich freue mich sehr, dass er die Zeit gefunden hat für diese Zwischentöne. Seien Sie herzlich willkommen, Reinhard Kahl, guten Tag.
Ja, ich freue mich auch sehr. Das ist ja eine Hall of Fame hier, zu der ich eingeladen bin, wirklich.
Sie verstärken jetzt hier schon positiv.
Nö, so ist es.
Ich weiß, Sie sind gerade mitten in Dreharbeiten für einen neuen Film und wenn Sie erlauben, interessiert mich sehr, an welchem Film Sie gerade arbeiten.
Das ist ein Film, über Schule und Kindergarten mit der These, dass die Schulen eigentlich von den Kindergärten mehr lernen können als die Kindergärten von den Schulen. Oder man könnte es auch sagen, das hat auch ganz handfeste Gegenstücke. In Baden-Württemberg versucht man sogenannte Bildungshäuser für Kinder von 3 bis 10 einzurichten. Das kommt einem erstmal wie ein Druckfehler vor, ausgerechnet in Baden-Württemberg vielleicht. Es ist der Versuch, Lernen und Spielen neu zu mischen. Es ist etwas, was man, da war ich nun gestern sozusagen bei dem großen Klassiker der guten Schulen, der Laborschule in Bielefeld, wo Kinder, 5-jährige Kinder, 6-jährige Kinder, 7-jährige Kinder zusammen in einer Gruppe lernen und spielen. Und wir waren 2 Tage da. Und das ist beim Kameramann mehr noch aufgefallen als mir, als er sagte, nach 2 Tagen, wir haben hier nicht eine Minute ein Kind gesehen, das sich langweilt. Und das ist was.
Laborschule in Bielefeld, das ist schon so ein Stichwort und für manche auch ein Reizwort. Und ich habe mich neulich mit einem jungen Lehrer unterhalten, der sagte, das ist immer auch noch so ein Grund zu spotten. Also es ging in Mathematik in der Uni darum, Chaos in bestimmten Gleichungen zu erklären. Und dann muss der Prof wohl gesagt haben, stellen Sie sich vor, da kommen Bielefelder Laborschüler und werfen alles durcheinander.
Ja, ich weiß nicht, was das für ein Prof war. Also vielleicht für die vielen Leute, die das nicht kennen, nicht die Laborschule in Bielefeld ist eine Gründung gewesen in den 70er Jahren von Hartmut von Hentig, die Laborschule und das sogenannte Oberstufenkolleg. Und es sollte sein und ist geworden, mit allen Problemen, die sowas auch hat, eine Schule, in der Kinder wirklich lernen und nicht in erster Linie belehrt werden. Und das ist ein ziemlich großer Unterschied.
Wie können denn die Kinder und Jugendlichen oder in diesem Fall nur Kinder die Lust am Lernen entdecken? Oder haben sie ja ohnehin.
Eben, das ist es doch. Also ich meine, alle Strategien, die meinen, man müsste Menschen motivieren, als sei das so ein widerspenstiges Tier, das eigentlich gar nicht leben will und schon überhaupt nicht lernen. Das ist so eine sehr merkwürdige Ideologie. Also man muss da einfach mal sehen, nie in unserem ganzen Leben lernen wir so viel und so intensiv wie als kleines Kind. Also was sie lernen täglich bis zu 10 neue Wörter. Man lernt diese unglaubliche Sache des aufrechten Gangs. Und man lernt das mit einer sozusagen Zähigkeit, Misserfolgen nicht nachzugeben. Also das Kind fällt und zieht sich wieder am Hosenbein des Vaters hoch und fällt und zieht sich am Hose oder Rock der Mutter hoch. Und es ist übrigens ein interessantes Beispiel, wenn man es weiter nimmt. Dieser aufrechte Gang, ja, wenn wir ihn dann können, ist nichts anderes als aufgefangenes Fallen. Nicht? Schritt für Schritt bringen wir uns in die Unsicherheit, in die Instabilität und fangen das Fallen auf. Und wenn man aus dieser wunderbaren Sache dieses risikoreiche, problematische Fallen rauskürzen würde, dann könnten wir uns nicht bewegen oder vielleicht so wie Roboter der ersten Generation, die allerdings dann auch hinfallen. Aber wenn die hinfallen, stehen sie nicht mehr auf. Also es ist nun wirklich so und eigentlich weiß das doch jeder. Menschen sind geborene Lerner und die Hirnforschung hat das, was man auch ohne Hirnforschung eigentlich wissen könnte, jetzt nochmal für alle deutlich gemacht. Unser Hirn kann gar nicht anders als lernen. Und das Lernen ist sozusagen die Spur des ganzen Lebens und diese Spuren können auch negativ sein. Also sie können zur Resignation, zur Passivität, zum Gefühl, ich kann ja eigentlich nichts, zu diesem Gefühl, na, wenn ich schon auf die Idee komme, wird es wohl falsch sein. Das sind Ergebnisse von schlechter Schule. Aber es gibt auch andere.
Wie sehen diese Kindergärten aus, die Sie da besucht haben? Vielleicht können wir das an diesem Beispiel uns nochmal verdeutlichen. Von 3 bis 10 Jahren. Soll das gehen, sagten Sie vorhin gerade. Was sind das für Schulen oder Kindergärten oder Einrichtungen?
So richtig gibt es das ja noch nicht. Also man kann sowas in Holland und in der Schweiz zum Beispiel viel entwickelter sehen. Nicht? Also in Holland ist doch wunderbar, kommen Kinder zur Schule mit ihrem 4. Geburtstag. Die werden nicht eingezogen wie die Rekruten irgendwann am 28. August oder so, also zu dem Tag, wo die Schule anfängt, sondern das ist ein kleines Fest. Und da sagen doch viele, die sich keine andere Schule vorstellen als diejenigen, die sie selbst erlebt haben, wie soll das denn eigentlich gehen, wenn da jeder zu einem anderen Termin hinkommt und nicht eben alle zur gleichen Zeit. Das steckt ja unglaublich tief drin. Also kleine Abschweifung. Vor einiger Zeit hörte ich von einer sehr vertrauenswürdigen Person eine Konferenz in der Hamburger Schulbehörde von Schulräten, Gymnasium. Ging es um Englisch in der Grundschule. Und diese Schulräte, Gymnasium, haben sich dafür ausgesprochen, lieber in der Grundschule kein Englisch zu machen, weil dann hat man so große Schwierigkeiten, sie anschließend im Gymnasium alle auf den gleichen Stand zu bringen. Ja, das ist sozusagen unsere Ideologie. Alle auf den gleichen Stand bringen. Und dann, weil das ja eigentlich nicht geht, dann sagen wir, müssen wir wenigstens 3 Kolonnen haben. Hauptschule, Realschule, Gymnasium. Aber immer im Gleichschritt. Während das wirkliche Lernen findet doch statt in den interessanten Mischungen. Dass also natürlich ist doch eigentlich so selbstverständlich, dass man es gar nicht sagen müsste, die Kinder voneinander lernen. Und wenn die 3-Jährigen hinkommen und gucken, wie die 5-Jährigen was machen, was meinen sie, was die reinsaugen? Und wenn dann eine Kultur da ist, in welch kurzer Zeit sie die annehmen. Also eine tolle Beobachtung, die ich vor einiger Zeit machen konnte in einer wunderbaren Kinderkrippe in Hamburg, also wo der Senior dort ist keine 3 Jahre alt, ja, das sind also ganz kleine. Und was für eine unglaubliche Esskultur da ist. Also da wird nicht rumgespritzt und es ist auch nicht überdiszipliniert. Und dann fragt man die Leute, ja, wie kommt das denn? Und dann sagen die, ja, das fragen die Eltern der Kinder auch immer, weil das zu Hause nicht so ist. Aber das ist hier so. Und wenn ein Kind neu in die Gruppe kommt, dann nimmt es das an. Und das ist auch das Geheimnis von solch interessanten Gruppen, wie wir sie da jetzt 2 Tage gerade in Bielefeld sehen konnten. Die Kinder kommen in diese Gruppe rein und sie hat eine Kultur. Und das ist gar nicht so leicht zu beschreiben, was das ist. Ja, aber das sind solche Umgangsformen, dass man zum Beispiel Bitte und Danke auch sagt. Also jetzt nicht als aufgesetzte, jetzt Felix, sag doch mal der Tante Käthe Danke, wenn du einen Bonbon bekommst. Nicht das, sondern das ist so eine Art von Freundlichkeit zwischen den Kindern. Und es ist so ein leichtes Geräuschsummen in der Luft. Und es ist nicht laut und nicht leise, sondern die machen alle irgendetwas. Also man kann so eine Schule ja besuchen. Man sollte hingehen. Und man wundert sich, was möglich ist. Und dann haben wir natürlich viele andere, über die wir jetzt nicht reden, sozusagen die Normalverwahrlosung, ja, wo Schulen und Universitäten die verkommensten Orte einer Stadt sind, was sehr furchtbar ist.
Das klingt so deprimiert.
Das Letzte.
Ja,
das kann dann auch deprimieren. Ich meine, richtig deprimiert müsste man nur sein, wenn das Einzige wäre.
Reinhard Karl, ich würde gerne auch noch über andere Schulen reden.
Ja.
Sie haben ja übrigens mit Ihren Filmen uns sozusagen das auch ein bisschen abgenommen, dass wir dahin müssen. Also Sie liefern uns ja ganz wunderbare Einblicke in verschiedene Schulen, auch in anderen Ländern. wie in dem bereits genannten Treibhäuser der Zukunft. Vielleicht können wir dann nach der ersten Wunschmusik sprechen, die Sie uns mitgebracht haben. Hat auch was mit dem Film zu tun. Ein von Ihnen sehr geschätzter Komponist, Michael Nyman. Noch ein Wort zu ihm?
Nö, kann man doch hören.
Kann man einfach hören. Wir hören Prawn Watching und The Essential Michael Nyman Band. Die Zwischentöne im Deutschlandfunk. Reinhard Karl ist heute bei uns zu Gast, der Bildungsjournalist. Und damit habe ich eigentlich auch nur die halbe Wahrheit getroffen. Und der Dokumentarfilmer Reinhard Karl ist heute bei uns zu Gast. Das haben Sie oft verwendet in Ihren Filmen wie Treibhäuser der Zukunft, Musik von Michael Nyman, ohne zu wissen, warum eigentlich?
Zunächst, weil es einem gefällt, nicht? Oder weil es mir gefällt, wenn ich das versuchen soll zu erklären. Es hat etwas so optimistisch Treibendes. Es ist vielleicht manchmal auch ein bisschen pathetisch, oder ein bisschen zu pathetisch. Etwas Pathos darf ja auch sein. Also ist ja auch eine Frage von Mischung. Aber es hat so etwas von Rückenwind. Das gefällt mir.
Ich hätte es beinahe als Zuseher Ihrer Filme Ihnen erklärt. Das ist durchaus angebracht ist, das als Musik für den Film zu verwenden, weil es wirklich was Progressives hat, was in Kombination mit den Bildern. Übrigens ist es schwierig, kleine Kinder zu beobachten mit der Kamera.
Nein.
Sie gehen dann da völlig unter und werden gar nicht mehr bemerkt, denn wir wissen ja seit Einstein, dass der Beobachter das Beobachtete verändert, beziehungsweise seit der Quantenmechanik.
Ich meine natürlich, die Beobachtung wirkt sich aus, aber bei Kindern am allerwenigsten, weil die vergessen einen. Und das, was man bei den Kindern versuchen kann, ist ja ein bisschen wie ein Tierfilmer zu sein. Das heißt also, mit Geduld zu beobachten, zu warten. Und dann kann man, was ganz selten ist, beobachten, wie jemand denkt. Ja? Wie jemand, also die Gesichtsmuskel, dann geht das hin und her. Und dann sagt er plötzlich laut Nein. Man weiß gar nicht, wozu er Nein sagt. Aber er hat gemerkt, so funktioniert es nicht. Und guckt wieder auf sein Blatt und probiert etwas und dann sagt, ja! Ja, und das funktioniert natürlich überhaupt nur, wenn, das von vorhin, ja, wenn in der Schule etwas mehr so gearbeitet wird wie im Kindergarten, also wenn Einzelne für sich arbeiten können, wenn so eine bewegliche Choreografie da ist, von Fünfen, die zusammensitzen und einer, der auch eine Stunde alleine sitzt und dann wieder dreien, die quer durch den Raum gehen und rufen Hallo und dann geht einer, wenn ihm danach ist, auch raus Fußball spielen und kommt zurück. Das ist eine ganz interessante Landschaft oder Bühne mit Akteuren und ist eben nicht diese etwas traurige Gleichschrittwelt, wo die Leute eigentlich mit ihren Körpern da reinkommen, wie Fremdkörpern, die dann nur die Köpfe reintragen, ja, und der Rest des Körpers stört.
Und auf die Atmosphäre kommt es an, ja, wie man die gestaltet.
Ja.
Interessant ist, dass die Schule vom Kindergarten lernen kann. Wenn man frühkindliche Bildung fördern will, dann wird man meistens mit Ideen konfrontiert, dass man die Kindergärten verschult, um es überspitzt auszudrücken, indem man frühzeitig dort Rechnen betreibt oder Lesen.
Oder Frühchinesisch. Oder
Frühchinesisch oder Finno-Ugristik und kanonisches Recht für 2,5-Jährige.
Ja gut, das gibt es auch, aber ich glaube nicht, dass das die Hauptströmung ist. Also es ist interessant, wenn Schulen und Kindergärten zusammenkommen und die Kindergärten stark sind, die Leute, und was Gutes machen und wissen, dass das richtig ist, weil sie es ja auch an den Folgen sehen, dann ist es in kürzester Zeit so, dass die Schulleute sagen, wie interessant. Das müssten wir eigentlich so machen, wenn sie schwach sind. Und das ist manchmal der Fall, ja, weil vielleicht auch Erzieherinnen kein so starkes Selbstbewusstsein haben und denken, diejenigen, die früher in der Schule gut waren, sind Lehrer geworden und die nicht so gut waren, sind nur Kindergärtnerin geworden. Also deren Leben unter so einem Nur-Vorzeichen steht, dann sieht das anders aus. Aber es ist vielleicht auch ein offenes Spiel und das ist interessant, was sich da heute durchsetzt. Jedenfalls kann man das, glaube ich, sagen, dass alle, die sich auch nur ein bisschen für das Lernen interessieren, können am meisten von Kindern lernen. Und wissen auch, dass eigentlich unsere Kraft ist, ja, das Staunen und sich wundern. Und wer es nicht glauben will, dem kann man jetzt einfach mal Einstein so als Schmetterball zuspielen, ja, der gesagt hat auf die Frage war, wie erklären Sie sich denn das alles, was Sie geleistet haben und können? Dann sagt er, dass ich immer das ewige Kind geblieben bin. Und es ist natürlich völlig klar, das hat nichts mit Infantilität zu tun. Sondern das Erwachsenwerden ist vielleicht auch zum Teil diesem ewigen Kind ein Schutz, ein Körper, eine verantwortliche Handlungsmöglichkeit zu schaffen. Und aber ohne dieses ewige Kind werden wir Zombies oder sowas Ähnliches.
Weil Sie gerade Einstein sagen, man kommt ja an ihm nicht vorbei. Ein Zitat gefunden aus dem Time Magazine aus dem Jahr 1970. Auf der Science-Seite stand das, ich zitiere mal, um das außerordentliche intellektuelle Wagnis der Einsteinschen Gleichungen voll zu würdigen, müssen wir beachten, was der große Wissenschaftler selber über ihren Ursprung erklärte, nämlich, es gibt keinen logischen Weg zur Entdeckung dieser Elementargesetze, es gibt nur den Weg der Intuition.
Und diese Intuition oder das Gefühl, das ist ja alles etwas verdächtig und Dinge, die heute rehabilitiert werden, das ist ja interessant, diese Intuition muss man dann auch, finde ich, sich kritisch angucken und sehen, bin ich mir vielleicht selbst auf den Leim gegangen oder war das vorschnell, aber zunächst mal sind diese Ahnungen und Wahrnehmungen immer der Anfang und wenn man diesen Anfang trockenlegt, wenn der nicht sein darf, wenn es schon anfängt mit Ergebnissen, dann setzt bei Menschen so eine Art Immunabwehr gegen vorschnelles Wissen, Belehrung und so weiter ein. Und das ist das, was viele nachher hauptsächlich in der Schule gelernt haben, dass sie mit diesem ganzen Mist nichts zu tun haben wollen. Also der ihnen dann so als Mist vorkommt, ist ja kein Mist.
Der andere weiß schon alles, aber ich weiß nicht, worauf der hinaus
will. Ja, und das ist sozusagen verholzt.
Dass es auf der Hand liegt, wir sagten es vorhin schon, man sieht so deutlich, Kinder wollen lernen, der Mensch ist ein Lernender. Es fiel mir neulich auf, in einem Artikel auf Spiegel Online, wo ein Redakteur ein bisschen klagte über den vielen Stress und morgens müssen sie immer die Kinder in den Kindergarten bringen und eigentlich schon zur Redaktionssitzung. und der Vierjährige würde am liebsten am Straßenrand stehen bleiben und die Baustelle beobachten und die Bagger angucken. Und dann sieht man es, ja, der ist schon aufgeweckt und eigentlich wäre das die richtige Situation, jetzt gleich zu lernen. Nur das geht ja nicht. Papi muss sich um die Karriere kümmern und im Kindergarten müsste dann sozusagen künstlich so eine Situation erst wieder hergestellt werden, um was entdecken zu können.
Ja, ja, das ist natürlich. Das
haben wir ein Problem in den ganzen Bildungsinstitutionen, immer künstlich was herzustellen, was eigentlich durchs Leben tagtäglich auf der Hand liegt.
Ja, vor allem dann, wenn es zu künstlich ist. Also wenn man jetzt gerade den Bagger nimmt, ja, also der Spielzeugbagger im Sandkasten ist, finde ich, nicht so sehr künstlich. Der ist, wenn die Kinder da spielen, ist es eine unheimlich starke Realität. Und wenn man die beobachtet, wie sie riesige, also da sieht man, dass sie auch Baumeister, also diese Sandkastenrealität legt diese Metapher so nahe, dass sie wirklich Baumeister ihrer Welt sind und dass sie nicht etwas machen, was ihnen gesagt wird, sondern dass sie dauernd etwas herausfinden und dass sie dass sie aggressiv sind, dass sie sich wieder vertragen, dass sie weitgehende, verrückte Fantasien haben und dann drüber lachen und all diese Temperamente, die wir zur Verfügung haben. Und die verschwinden dann häufig, weil man sie nicht für produktiv hält. Dabei ist das der produktive Urnebel.
Ja, man weiß noch nicht, ob da auch eine anständige Rendite rauskommt.
Ja, glaub schon.
Ja.
Ich meine, das ist ein heikles und interessantes Thema. Solange wir in einer Gesellschaft gelebt haben, würde ich jetzt Vergangenheit sagen, in der, so wie sie war, für viele Menschen das Schicksal war, gewissermaßen wie ein Maschinenmodul zu existieren, unter Tage oder bei VW oder Opel am Band, so ähnlich wie bei Charlie Chaplin Modern Times. Da waren diese Sachen alle nicht gefragt, sondern da sollte man maschinenhaft werden. Das ist heute nicht mehr die Situation. Die Situation heute ist, dass die maschinenhafte Arbeit weitestgehend von Maschinen übernommen wird und dass die Menschen ja, eigentlich überall, wo sie tätig sind, in Varianten von Problemen erkennen und Problemlösen tätig sind. Auch bei VW zum Beispiel am Band. Weil das läuft von alleine und derjenige, der da steht, der muss gewissermaßen am Sound der Maschine frühzeitig mitbekommen, da stimmt was nicht. Und dazu muss er seiner Wahrnehmung trauen. Und damit er seiner Wahrnehmung trauen kann, muss er seinem Wahrnehmungskörper, also sich selbst, trauen. Und wenn so einer in der Schule gelernt hat, du sollst dir nicht trauen. Wenn der Gedanke von dir ist, ist es wahrscheinlich gar nicht richtig, sondern du bist erstmal ein Niemand und dann können wir sozusagen mit der Außensteuerung neu aufbauen und dich an die Marionettenfäden nehmen. Also ich übertreibe jetzt etwas. Ja, wenn so einer heute, ja, der in den 50er Jahren, 60er Jahre auch noch, bei VW sozusagen am Band der Richtige gewesen war, der dann mit irgendwelchen Punktschweißdingern so plupp, plupp die Blechteile zusammenschweißt. Wenn so einer heute hinkommt, der sozusagen nichts will, der nicht wahrnehmen kann, dann ist das derjenige, der noch nicht einmal gebraucht wird. Und deswegen glaube ich, dass vieles, worüber wir jetzt angefangen haben zu reden und was mich beschäftigt und was man ja in einer Hinsicht beschreiben könnte als fundamental banale Entdeckung von Selbstverständlichkeiten, die aber nicht selbstverständlich sind, heute ganz gute Voraussetzungen haben, wieder entdeckt zu werden, weil zumindest die große Chance besteht, dass, dass Menschen nicht als Maschinen, sondern als fühlende, wahrnehmende und vor allem handelnde Wesen begriffen werden. Ja, das ist ja ein Elend eines Teils der Schule, dass man sozusagen gar nicht zum Handeln kommt, sondern dass die Welt aus Papier besteht.
Aber es gibt viele wunderbare Beispiele, über die wir hoffentlich nach den Nachrichten um 13:55 weitersprechen können,
ja,
die Sie in Ihren Filmen schildern, dass da einiges auf gutem Wege ist.
Ja.
Sie haben sich ausgesucht und hoffentlich können wir es noch bis zum Schluss hören. Ray Charles im Duett mit Willie Nelson It was a very good year. Wenn Sie noch was dazu sagen wollen, dann bitte in Kürze.
Ach, das ist einfach ein wunderbares Stück, zwischen einem ziemlich alten und nicht ganz so alten auf das Leben zurückzublicken als einer gelungenen Biografie. Und das ist für mich so eine, na sagen wir mal, so eine Wasserzeichen-Idee, ja, was sich in vielen Dingen und Arbeiten und vielleicht auch im Selbstverhältnis immer wieder so Wasser durchschimmert, dass es doch möglich wäre, das Leben als etwas Gelungenes anzusehen.
Dann freuen wir uns drauf, was bei Ihnen durchschimmert. Um 14.05 Uhr. Bis dahin.
When I was 17, it was a very good year. It was a very good year for small town girls and soft summer nights. We'd hide from the lights on the village green. When I was 17, it was a very good year. It was a very good year for city girls who live up the stairs with all that perfume. When I was 35, it was a very good year. It was a very good year for blue-blooded girls of independent means. Ride in limousines and their chauffeurs would drive. When I was 35, I'm in the autumn of my years, and I think of my life as vintage wine from fine old kegs. From the brim to the dregs, and